Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Talk Noir. Mit mir am Mikrofon der Journalist Carsten Germes und der Kritiker Alf Meyer. Auch diesmal stellt jeder von uns am Ende einen Roman seiner Wahl vor, den wir viele Leser wünschen. Unsere erste Neuerscheinung im Herbst ist Mike Knowles, Tinman, übersetzt von Karin Wittung. Detective Julie Owen wird brutal in ihrem Bett ermordet und ihr ungeborenes Kind aus ihr herausgeschnitten. Ihre Kollegen Oz, Woodward und Hamlet machen sich auf die Suche nach ihrem Mörder. Sie alle sind auf ihre eigene Art kriminell und beschädigt. Doch einer von ihnen besitzt einen ganz persönlichen Grund, dieses schreckliche Verbrechen aufzuklären. Was mich zu der Frage bringt, sind kriminelle Cops faszinierender als aufrichtige und unbestechliche Gesetzesvertreter?
Natürlich sind die Polizisten dann frustriert. Das kommt ja auch bei den drei Polizisten, die hier diesen Mord untersuchen und aufklären wollen, ganz deutlich heraus. Und die reagieren trotzdem sehr unterschiedlich darauf. Das finde ich ja spannend. Man kann, wenn man so will, diese Grenze zwischen Gut und Böse sehen und sich überlegen, warum überschreite ich die? Die tun das ja bewusst. Das ist ja sozusagen auch etwas, wo sie sagen, ohne das geht es gar nicht. Aber sie machen das sehr, sehr unterschiedlich. Der dritte, Dennis, ist ja schon fast ein regelkonformer Polizist. Also er ist auch hart und versucht, den harten Bullen zu machen, weil er sich das auch irgendwie beweisen will. Dann gibt es ja auch diese große Frage, wo ziehe ich die Grenze? Also wie böse darf ich wirklich sein? Geht es bis zur Selbstjustiz oder höre ich vorher auf? So ein bisschen tricksen oder schummeln gehört ja sowieso zum Leben. Warum soll das ein Polizist nicht machen? Und die schummeln halt auf einem sehr unterschiedlichen Niveau. Und das macht die unterschiedlichen Charaktere, die ja auch hier aus deren Perspektive ja auch berichtet wird oder erzählt wird, die machen das auch reizvoll zu lesen. Also das ist auch ein Element von Spannung.
Ja, und mir hat wirklich gut gefallen an diesem Buch, wie der Autor uns sofort in die Handlung transportiert. Also wir fangen an mitten in einem Verhör. Sie haben stundenlang einen Vergewaltiger vernommen, der fast nahe dran ist zu gestehen und dann im letzten Moment doch sagt, nein, ich will einen Rechtsanwalt. Und dann erleben wir die Reaktion von einem dieser drei Polizisten. Die Grenzüberschreitung ist erstmal nur ein Becher heißer Kaffee, der im Schoß dieses Vergewaltigers landet und einen Daumen, den er in die Rippen kriegt. Das ist alles noch harmlos. Und dann wird die Schraube mehr und mehr angezogen und ziemlich schnell sind wir an einem Tatort. Ich habe sehr viele Polizeiromane schon gelesen, aber dieser Tatort ist wirklich richtig Hallo, also das ist richtig saftig. Das ist ungewöhnlich. Damit will ich es belassen erstmal.
Also das ist wirklich ein Tatort, wie ich ihn so auch noch in keinem Kriminalroman gelesen habe.
Ja, und wo auch über die Erzählung rauskommt, wie was für eine Art von Polizisten das sind und was für eine Art von Verbrechen, mit dem wir es zu tun haben. Also abgebrühte Polizisten stoßen an ihre Grenzen. Vor diesem Tatort ist eine Kotzlache, weil keiner aushält, das zu sehen.
An diesem Tatort können Sie irgendwie nicht zur Alltagsroutine übergehen, indem Sie sich abgehärtet dem stellen, sondern das ist halt eine Polizistin. Zeigt natürlich auch die Tatsache so, dass die berührbar sind, dass teilweise das, was ihr Leben beschädigt hat und wozu sie dazu unterschiedliche Lösungen für sich gekommen sind, natürlich durch den Job passiert.
Ja, und weil sie das Opfer auch kennen, also unterschiedlich intensiv, aber sie kennen, sie wissen, wer da ermordet worden ist. Das macht die Bilder, die ohnehin schrecklich sind, wahrscheinlich noch schrecklicher. Man sieht das auch an einer Figur, die eher so eine Nebenfigur ist, der Boss, also der Vorgesetzte. Der letzte Jerry, der wie führende und leitende Polizisten ja gerne geschildert werden, sozusagen nach oben buckeln, nach unten ein bisschen treten. Das heißt, wenn er mit Vorgesetzten spricht, heißt es immer, ja, Sir, jawohl, Sir, wird gemacht, Sir. Und auch der überschreitet diese Grenze, jetzt wo eine Polizistin Opfer geworden ist und sagt, nicht wahr, wenn ihr den Typ habt, dann lasst mal den Oss auf den los. Und Oss ist nun wirklich der Härteste, also der schlägt gern mal zu. Das heißt, auch hier ist schon klar, dass diese Grenzüberschreitung von heller und dunkler Seite, wenn man das so nennen will, auch bei diesen Typen durchaus präsent ist.
Also ich finde das Buch sehr realitätstüchtig. Das hat nicht viel Überhöhung, es gibt nicht viel Symbolismus, wenn es den überhaupt gibt, diesen Bezug zum dem Blechmann aus dem Zauberer von Oz, ja, also dass die ein Herz aus Blech haben, keine richtigen Herzen mehr, aber Das ist es auch fast schon an Poesie in diesem Buch. Also ich musste bei dem Buch auch dauernd dran denken, was zurzeit in den USA los ist, auf den Straßen, die Diskussion mit Polizeigewalt. Das ist ganz normaler Polizeialltag in Nordamerika, was wir da lesen. Und es ist eine 500.000-Stadt, 70 Kilometer südlich von Toronto, die es wirklich gibt. Der Autor lebt dort. Es ist sein 8. Buch. Er schaut schon auf seine Umwelt. Es ist realitätstüchtig, finde ich. Es sind reale Personen.
Obwohl der Attack in den USA ist natürlich auch auf den Stationen, auf den Polizeistationen von Rassismus durchdrängt. Das muss man schon ganz deutlich sagen. Diese Abgestumpftheit, mit der da Leute niedergeknüppelt werden.
Wobei das ja auch angesprochen wird. Ja. Also ist Kanada sicherlich nicht so ein Thema, aber Oss ist nun selber ein Schwarzer und er schafft es sozusagen, das Thema Rassismus anzusprechen, aber eigentlich auf eine sarkastische Art. Das heißt, die Schilderung, die ohnehin ja sehr lakonisch, sehr knapp, sehr, sehr schnell, sehr präsent ist. Das ist ja kein Buch, es lässt sich wirklich leicht und gut und schnell lesen, weil es einfach auch nicht langatmig ist. Dialoge zeigen eben einfach auch, dass sowas wie Rassismus auch Macho-Gehabe geschildert wird, das kommt rüber. Es hat nie so diesen erhobenen Zeigefinger. Es hat eine sehr lakonische Art, teilweise auch eine sarkastische Art, das zu schildern. Wie als Ost dann mal so ein paar Drogenabhängige vermöbelt. Er sagt, ja, das habt ihr nun davon. Wenn er nicht glaubt, dass ein Kopf schwarz sein kann, habe ich euch jetzt an den Eiern, um es mal so zu sagen. Und das zieht sich doch auch immer wieder rein. Das heißt, es ist schon auch in Kanada ein Roman, der das thematisiert. Auf eine andere Art, als man das sonst so kennt.
Ich habe in einer Geschichte mal den Satz gelesen, da hat ein Polizeiwagen jemanden überfahren und natürlich die Polizistin anschließend seelischen Qualen ausgesetzt. Und der Kollege sagte irgendwann zu ihr, du bist nicht schuld, das ist der Job. Und ich glaube, dass diese Sicht der Dinge, dass der Job dazu verführt, dass man Grenzen überschreitet, auch ein bisschen so dazu führt, dass die CEO eine Unberührbarkeit entwickelt. Das heißt, in diesem Fall allerdings, wo die Polizistin zu ihnen gehört, wird dieser Schutz einfach aufgehoben.
Ja, also das erwischt jeden von ihnen wirklich in der Seele und das kriegt man auch mit, aber wie Carsten gesagt hat, ohne Zeigefinger, ohne Belehrung, ohne so pädagogische Lektüre, das ist ein sehr handlungsorientierter, sehr klarer, sehr, also für mich hat der viel mit Donald Westlake bzw. Richard Stark zu tun, mit Gary Disher, mit diesem Verbrecher. Und es ist auch der erste Polizeiroman von Mike Knowles. Der hat ja bisher Gangsterromane geschrieben.
Da mal die Seite gewickelt.
Ja, aber das ist das Spannende, weil man das merkt. Also ich weiß nicht, wie jetzt Wilson, glaube ich, hieß sein Gangster.
Ja, Wilson.
Und diese 8 Wilson haben, glaube ich, auch bei den Dialogen unter den Polizisten ihre Spuren hinterlassen. Also es ist ja sehr, sehr stark den Dialog fast an Leonard erinnert, wenn er das als handlungstreibendes Mittel einsetzt. Also das ist schon eine Leistung, wo man sieht, dass er das vorher schon doch mehrfach erprobt hat und jetzt vielleicht es ihm auch leichter fällt, wenn man einen Kriminellen als Helden gehabt hat, dass man dann vielleicht auch den Polizisten ein paar Eigenschaften zufügen kann, die grenzbereichig sind.
Ja, und interessant ist ja auch die zweite Erzähllinie, wo da zwei Polizisten überhaupt nicht miteinander klarkommen. Sie wollen auch nicht miteinander arbeiten. Sie sind allerdings jetzt wegen des Falls, um gemeinsam zu ermitteln. Aber wie dann selbst in einem engen Team da solche Feindschaften aufbauen, ist schon sehr schön dargestellt in dem Buch.
Ja, es ist ein Außenseiter. Also Dennis ist der Außenseiter, mit dem sie sich alle schwer tun. Er tut sich mit sich selbst auch ein bisschen schwer, weil Vater war schon Polizist und er will eigentlich allen beweisen. Interessanterweise ist er auch der eigentlich am nächsten, am klassischen ermittelnden Polizisten ist. Aber damit können die anderen einfach nicht umgehen. Er versucht, wenn man so will, der tough guy zu sein, der richtig harte Kopf. Aber eigentlich ist das. Und die anderen sind es wirklich. Und das stört natürlich.
Für mich sehr überraschend war und dieser gesamten Police Story da eine ganz andere Wendung bringt. Wo es darum ging, wie sehr muss man sich in Lügen verstricken, um bei der Wahrheit bleiben zu können. Lange Zeit ist ja auch da, bei mir war es wenigstens so, ein Täterbild baut sich da auf, das sich am Ende natürlich auflöst und da führt der Autor uns auf die falsche Spur.
Absolut, absolut. Und das macht er gut und ich finde auch die Lösung, die er bietet, finde ich sehr überzeugend, aber es ist völlig gegen jede Erwartung, die man hat und auch gegen diesen schon problematischen Vigilante-Bereich, dass man das Gesetz selber in die Hand nimmt. Also wir alle werden ja eigentlich als Leser immer ein bisschen auf die Spur gesetzt. Ja, 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 Rache ist gut und sowas. Und dann werden wir mit einem Täter konfrontiert, wo man sich's nochmal überlegt. Also wo man auch der eigenen Menschlichkeit begegnet als Leser. Und das finde ich sehr spannend. Das in einem Hardboiled-Noir-Roman. Also das finde ich, ich bin froh, dass es diesen Autor auf Deutsch gibt jetzt. Ich finde es toll.
Es gibt viele Leser, die eigentlich immer nur auf die Gerechtigkeit schauen.
Ja, ja, wobei Gerechtigkeit hier mit Rache sich ja durchaus auch verbinden kann. Was ich ganz spannend fand, ist, dass die Aufklärung eigentlich am Ende fast ein bisschen klassisch Whodunit mit Deduktion feststellen, gucken, passt, läuft, wie wir es in einem klassischen Krimi auch erwarten würde. Anders erzählt, kann man so gesehen nicht vergleichen, aber es ist eben am Ende eigentlich die klassische Polizeiarbeit, die zur Lösung führt und einer der drei schafft das dann eben. Das fand ich auch ganz schön. Er kriegt dann nicht die Belohnung, die er sich erhofft. Das kann man ja ruhig verraten. Und das macht es dann auch ganz spannend, das Ende. Also jenseits der Aufklärung und dass man wirklich überrascht ist, wie sich der Fall aufklärt, dann auch, dass die Aufklärung eigentlich fast wegbricht.
Wir bewegen uns halt auch im Noir.
Das kann er eben und das ist wirklich gut.
Das ist ein Noir-Autor, ganz, ganz ohne Frage. Und mich hat beeindruckt, wie er das als Polizeiroman schafft. Das unter Gangstern zu machen in einer düsteren Welt ist okay, aber ein Noir-Polizeiroman dieser Art abzuliefern, das hat was.
Dann kommen wir mal zu unseren Buchempfehlungen. Also ich empfehle von der jungen irischen Autorin Sally Rooney, die bereits mit ihrem ersten Roman Gespräche unter Freunden zu überzeugen wusste, den zweiten Roman, der jetzt bei Luchterhand in Übersetzung von Zoe Beck erschienen ist. Es geht um Marianne und Cornell. Marianne ist die Tochter einer Anwältin, Cornell der Sohn einer Putzfrau. Sie suchen dieselbe Klasse, ziehen fürs Studium aus einer Kleinstadt im äußersten Westen Irlands nach Dublin. Und schon früh entwickelt sich zwischen den beiden eine Bettgeschichte, bei denen es weniger um Liebe als um Sex und flüchtige Nähe geht. Cornell, der umschwärmte Fußballspieler, Marianne, die Verschlossene, die Bücher liest. Alles dreht sich um persönliche Verletzungen, Missverständnisse, einer Liebe auf Rat. Sie reisen durch Europa, probieren Drogen aus und treffen immer wieder aufeinander. Eigentlich würde man sagen, sie sind Freunde, wäre da nicht der Sex. Und dieses Gefühl, dass da mehr zwischen ihnen ist. Die Autorin versteht es, die Entwicklung der beiden umzukehren. Aus Marianne wird eine umschwärmte junge Frau, während Cornell sich mit Gelegenheitsjobs durchschlägt und ein brüchiges Selbstbewusstsein vor sich herträgt, das selbst durch ein Stipendium nicht zu beschwichtigen ist. Normale Menschen ist das Porträt einer Generation, für die nichts sicher ist. Die Liebe nicht, die Zukunft nicht. Was die beiden an sich bindet, ist ein Urvertrauen in dem jeweils anderen. Selbst wenn zur falschen Zeit andere Partner auftauchen, sodass man nicht weiß oder sie nicht wissen, was sie füreinander sind. Dabei vermeidet Rooney es glücklicherweise, ein Psychodrama aufzuführen. Ihre Sprache ist frei von Melodram, von Pathos, ist schnörkellos. Und indem sie Raum lässt, ermöglicht sie es uns Lesern, sich Cornell und Marianne ungeschwingt anzunähern. Sie begehen Fehler, verletzen sich, suchen einen Ausweg in der Therapie oder in der Flucht einer gewalttätigen Beziehung. Alles bleibt von Anfang an in der Schwebe. Die Liebe ist und bleibt kompliziert. Normal halt.
Ich empfehle Alles, was zu ihr gehört, von Sarah Sligar, erschienen bei Hansa Blau. Bevor ich das Buch angefangen habe, kannte ich den Originaltitel, den amerikanischen Take Me Apart, nimm mich auseinander, zerreiße mich. Das hat mich für dieses Buch interessiert, bevor ich wusste, was überhaupt in diesem Buch passiert. Als ich das Buch dann angefangen habe, habe ich auf den ersten 20 Seiten war ich hin und her gerissen, weil der Anfang ist wirklich furios. Es ist wie ein Avatar. Man betritt eine neue Welt und lernt die Welt, diese neue Welt durch die Augen der Hauptperson kennen. Das ist der Anflug nach Kalifornien. Die Hauptfigur stellt sich vor, wie es wäre, wenn das Flugzeug abstürzt. Stellt sich es nochmal vor, wie es wäre, wenn sie tot wäre. Erinnert sich an eine Party in New York, an ihre Abschiedsparty, wo sie den Drang hatte, aus dem Fenster zu springen. Also wir kriegen auf den ersten Seiten schon mit, der Abgrund wartet, der Abgrund wartet. Und das ist eine Geschichte, von der ich erst gedacht habe, ist konventionell, kenne ich schon. Also zwei Zeitebenen, Tagebücher von früher, eine Person, deren Schicksal man auf die Schliche kommen will und eine Hauptfigur von heute. Aber es ist wirklich ganz toll gemacht und ganz ökonomisch und irgendwie ganz neu geschrieben. Es ist ein Debütroman, es geht um Kunst, also eine heutige eine heutige Kunstsachverständige soll den Nachlass einer berühmten Fotografin ordnen und sichten und deren Geheimnis lösen. Also diese Frau hat sich selber erschossen oder ist ermordet worden, was immer. Es geht um ein Geheimnis dieser Frau und gleichzeitig um diese junge Frau, die aus New York weg musste, weil sie in einen MeToo-Skandal verwickelt war. Also Gewalt gegen Frauen, Gewalt und Kunst, Schmerz und Kunst, Kunst, die wehtun, Kunst muss wehtun. All diese Konnotationen, die ja, unsere Suche nach Echtheit.
Ich empfehle von Ingo Schulze Die rechtschaffenden Mörder. Das ist im Frühjahr bei Fischer erschienen und war, glaube ich, sogar für den Preis vorgeschlagen. Mit ist ein wirklich gutes Buch. Ist zwar kein Kriminalroman, weil Ingo Schulze bekanntermaßen kein Krimischriftsteller ist, obwohl er selber ja auch immer wieder, sagen wir mal, in seinen Romanen Fährten auslegt und Verwirrungen einbringt, die durchaus am Ende dann ganz woanders herauskommen, als man als Leser erwartet. Was ich an diesem Buch spannend finde, ist, dass er einen Helden hat, einen Antiquar, der im Leseland DDR eine Größe war. Ein Intellektueller, jemanden, wo man sich getroffen hat, ein Oppositioneller, wo man auch Bücher bekommen hat, die man in der DDR sonst nicht so bekommen hat. Das ist das Schöne beim Antiquariat, dass man da gelegentlich findet, was man nicht gefunden hat. Und dieser Antiquar wird auf einmal Pegida-Anhänger, ein Rechter. Wie kann das sein? Wie kann ein Büchermensch sich so ändern? Und die Geschichte wird in drei Teilen, wenn man so will, erzählt. Der erste fängt fast ein bisschen an. Das ist ganz anders als die beiden, die wir jetzt hier schon vorher gehört haben. Der erste Satz allein schon zeigt, im Dresdner Stadtteil Blasewitz lebte einst ein Antiquar, der wegen seiner Bücher, seiner Kenntnisse und seiner geringen Neigung, sich von den Erwartungen seiner Zeit beeindrucken zu lassen, einen unvergleichlichen Ruf genoss. Und in dem Stil geht es im ersten Teil wirklich weiter. Man kriegt diese Geschichte von diesem Paolini. Wer der Ich-Erzähler ist, bleibt unklar. Das kommt dann im zweiten Teil. Da gibt es nämlich einen Schriftsteller, Schulze. Das ist jetzt nicht Ingo Schulze, sondern dieser Schriftsteller hat ein T. Und da verschiebt sich die Geschichte. Da verschiebt sich die Geschichte auf einmal in eine Liebesgeschichte. Wir haben eine Frau, Lisa, die mit Paolini zusammenlebt, von dem anderen aber begehrt wird. Und am Ende gibt es zwei Tote. Und im dritten Teil erzählt dann die Lektorin. Die Lektorin des Schriftstellers Schulze. Da kommt dann fast ein bisschen das Krimi-Element rein, nicht wahr? War Schulze der Täter oder nicht? Und das Spannende an der Geschichte ist eben wirklich, dass diese Täuschung gut beschrieben wird, nicht wahr? Wie kann es sein, dass ein Mensch sich so ändert? Nachdem die Wende kam, die Mauer fiel, haben die Leute Paolini nicht mehr besucht, Bücher zu suchen und Bücher zu kaufen, sondern sie sind gekommen, um Bücher zu verkaufen. Keiner wollte mehr lesen. Und diese Entwicklung und ohne klare Antworten, man weiß am Ende nicht so genau. Es gibt keine klare Botschaft, wie verhindere ich, dass einer rechts wird oder warum wird einer rechts. Oder das will Schulze auch gar nicht und das macht das Buch spannend. Und deswegen finde ich, sollten es ruhig noch ein paar Leute mehr lesen.
Unser nächster Krimi-Podcast wird am 15.11., nein sogar früher, am 3.11. zu Valentin Imhoff erscheinen. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.